Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie herzlich zur heutigen Vorlesung begrüßen. Ich muss mich vorab allerdings entschuldigen, ich muss heute einige Minuten früher aufhören, weil ich um Punkt 12 mit einer feierlichen Sponsion beschäftigt sein werde, wo also einige Ihrer Kommilitonen das Studium feierlich abschließen werden und ich dort sozusagen als Zeremonienmeister auftreten muss und vorher noch eingekleidet werden muss. Und deswegen brauche ich auch Sie wissen ja, die schöne Tradition des Talars gibt es ja bei uns noch. Und das, verzeihen Sie mir, dass ich jetzt ein paar Minuten früher aufhören muss. Das Motto der heutigen Vorlesung könnte man sagen, lautet von einem toten Hund zum anderen. Wir haben ja, das letzte Mal habe ich ja schon gesagt, wir wechseln sozusagen die Gestalt von Spinoza zu Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Wie Sie sich erinnern an meine erste Vorlesung, beide führen ja diesen Ehrentitel Toter Hund. Hegel sagte es von Spinoza oder erinnerte daran, dass Spinoza zu Lebzeiten schon so genannt wurde und Marx hat dann Hegel einen toten Hund genannt. Ich habe mir gedacht, das Einfachste, um auch den systematischen, inhaltlichen Zusammenhang zwischen diesen toten Hunden herzustellen, ist es, wenn ich vielleicht diesen Übergang beginne, damit einen kurzen Blick darauf zu werfen, was Hegel von Spinoza sagte. Das heißt also, inwieweit Spinozas Philosophie für Hegel selber eine Bedeutung bekommen hat, beziehungsweise wie Hegel aus seiner Position, die ich dann später natürlich etwas ausführlicher erläutern werde und vor dem neuen historischen Hintergrund natürlich zu denken ist, wie Hegel aus seiner Position her Spinoza beleuchtet. Hegel hat sich ausführlich zu Spinoza geäußert und zwar in seinen Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie, die offensichtlich im 19. Jahrhundert so wie auch bei uns heute eine Pflichtvorlesung ist. Und Hegel also tatsächlich die gesamte Philosophiegeschichte von der Antike, von den sogenannten Vorsokratikern, von den ionischen Naturphilosophen bis in seine Zeit, bis an die Schwelle zum 19. Jahrhundert tatsächlich versuchte darzulegen. Nach einer größeren Einleitung über die Bedeutung, die die Geschichte der Philosophie für die Philosophie selbst hat, also eine systematische Reflexion auf die Historizität des philosophischen Denkens selber, wo Hegel natürlich auch zu der Bestimmung kommt, die bis heute maßgeblich dafür ist, dass wir Geschichte der Philosophie und diese Vorlesung zählt ja auch zu diesem Aspekt, dass die Geschichte der Philosophie für die Philosophie selbst unerlässlich ist. Der Gedanke von Hegel diesbezüglich war ja, dass wir Philosophiegeschichte nicht gleichsam dokumentarisch oder archivarisch betreiben können, das heißt uns nur erinnern, was war, ohne dass das für unser gegenwärtiges Denken noch eine Bedeutung hätte, so wie man natürlich auch die Geschichte der Physik schreiben kann oder die Geschichte der Kosmologie schreiben kann und erzählen kann, welche Weltbilder oder welche Vorstellungen von physikalischen Wirkkräften Menschen früherer Epochen hatten. Das ist aber vollkommen bedeutungslos für den derzeitigen Stand der Physik. Ja, für unser gegenwärtiges kosmologisches Weltbild ist es uninteressant, dass die Menschen sich früher die Erde mal als Scheibe gedacht hatten. Ja, das kann ich ad notam nehmen, es ist interessant zu wissen für einen Kulturhistoriker. Es ist interessant zu wissen, wann tauchten erstmals Zweifel an dieser Vorstellung auf und warum tauchten sie auf und wie scharfsinnig waren Menschen eigentlich schon früher, um sich zu überlegen, eigentlich das mit der Scheibe kann nicht stimmen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wann Menschen zum ersten Mal diese Idee gekommen ist, das mit der Scheibe kann nicht stimmen. Nämlich bei der Betrachtung eines Segelschiffes am Meer. Wenn Sie ein Segelschiff, also am Meerufer sich befinden und Sie haben scharfe Augen und es taucht am Horizont ein Segelschiff auf, ja? Wenn die Erde eine Scheibe wäre, dann müsste das Segelschiff auftauchen, zuerst ganz klein, dann wird es größer, dann wird es immer größer, dann wird es immer größer. Tatsache ist allerdings, es taucht zuerst die Spitze des Segels auf, dann ein bisschen mehr vom Segel und dann irgendwann einmal das Schiff. Ja? Das ist nur erklärbar wenn sozusagen die Erde gekrümmt ist. Aber das sind ja hochinteressante Dinge, kulturhistorisch, aber für unser gegenwärtiges Weltbild spielt das sozusagen keine Rolle, sondern es erzählt nur, wie es hier einen Fortschritt der Erkenntnis gibt. Anders in der Geschichte der Philosophie. In der Geschichte der Philosophie, so zumindest die These von Hegel, geht es nicht an, diese Denkmodelle, Theorien, Vorstellungen der Vergangenheit nur unter diesem kulturhistorisch-archivarischen Gesichtspunkt zu betrachten, sondern die Geschichte der Philosophie selber ist ein Moment des philosophischen Denkens. Philosophisches Denken heißt immer auch, sich einerseits historisch zu entfalten und andererseits gibt es sozusagen nicht dieses Konzept von Fortschritt, das alles hinter sich lassen kann, sondern das Konzept des philosophischen Fortschritts ist immer wieder zu dem zurückzukehren, was gewesen war. Das heißt also, die Auseinandersetzung mit einem philosophischen Text der Vergangenheit ist nie nur unter rein philologisch, archivarisch, dokumentarischen Gesichtspunkten zu betrachten, sondern immer auch unter dem Gesichtspunkt einer Lebendigkeit des Denkens, das sozusagen zu seinen Ursprüngen zurückkehrt, um daraus gleichsam neue Kraft für aktuelle Reflexionsbewegungen zu gewinnen. Deshalb ist die Geschichte der Philosophie gleichsam nichts Akzidentelles für die Philosophie, sondern es etwas Wesentliches. Wir können nicht sagen, 2000 Jahre Philosophiegeschichte haben die und die Ergebnisse gezeitigt, auf denen bauen wir auf und was diese 2000 Jahre im Detail bedeutet haben, können wir eigentlich vergessen. Deshalb geht Hegel dann in seiner Vorlesung, seinen Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie, auch tatsächlich relativ konventionell vor. Er geht sozusagen alle großen Philosophen und Philosophenschulen durch, namentlich schildert kurz die Biografie der entsprechenden Denker und geht dann auf ihre Reflexion, auf ihr System, auf ihr Denken ein, um gleichzeitig immer zu zeigen, was ihn Hegel jetzt aus seiner philosophischen Perspektive daran interessiert und was er in sein Denken davon sozusagen auf die eine oder andere Art und Weise aufgenommen hat. Das heißt, er ist nicht ein distanzierter Historiker der Philosophie, sondern die Philosophiegeschichte ist für ihn selber Moment jenes lebendigen Denkens, das er versucht weiterzutreiben. Aus dieser Vorüberlegung ergibt sich dann natürlich seine besondere Perspektive auf Spinoza. Natürlich liest er und referiert Spinoza deshalb auch ziemlich selektiv. Es ist völlig klar, was ihn in erster Linie daran interessiert. Es wird auch völlig klar, wie er die Deutung Spinozas in seine eigene philosophisch-politische Konzeption und Position, so könnte man sagen, einbettet. Und auf der anderen Seite macht er natürlich dann durchaus auch auf Aspekte aufmerksam, die zeigen, es gibt tatsächlich auch diese innere Geistesverwandtschaft der toten Hunde. Es ist kein Zufall, dass gerade diese drei Philosophen diesen fragwürdigen Ehrennamen bekommen haben. Was auffällt, wenn man sich diese Partien durchliest, wobei man natürlich sagen muss, es handelt sich hier nicht um Texte, die Hegel selbst geschrieben hat, sondern um Mitschriften seiner Vorlesungen. Das hat auch durchaus den Duktus der Rede, ist deshalb auch, Hegel gilt als schwieriger Philosoph, seine Vorlesungen sind auf alle Fälle leichter zu lesen als die Texte, die er selber geschrieben und zum Druck befördert hat. Es ist sozusagen also der Duktus der eher assoziativ direkten Rede durchaus aufbewahrt, so wie er diese Vorlesung offensichtlich in der Tat gehalten hat. Was auffällt bei diesen Vorlesungen über Spinoza, bei diesen Vorlesungen über Spinoza, ist vielleicht dreierlei. Das erste ist, er widmet Spinoza tatsächlich überraschend viel Raum. Ja, vergleichsweise mit anderen Philosophen aus dieser Zeit, die er natürlich ebenfalls detailliert behandelt, wie etwa Descartes oder die Engländer, Locke und Hobbes, ist schon das ein Gewicht, also durchaus stark bei Spinoza spürbar. Das zweite ist, er macht kein Hehl daraus, dass er Spinoza bewundert und für einen ganz wesentlichen und essentiellen philosophischen Denker hält. Und das dritte, und das mag schon auch ein Tribut sein an seine eigene Situation, Das dritte ist, er nimmt Spinoza sofort vor dem Atheismusverdacht in Schutz und wendet sehr viel, musste das offensichtlich seinen Hörern damals erklären, weil eben durch diese ganze, Sie erinnern sich, Jacobi-Mendelssohn-Debatte im deutschsprachigen intellektuellen Milieu, natürlich dieser Verdacht, Spinozist sein heißt gleichzeitig Atheist sein, nach wie vor vorhanden war. Und wendet relativ viel Argumentationsaufwand auf, um Spinoza vor diesem Verdacht des Atheismus reinzuwaschen, bei gleichzeitiger Anerkenntnis, dass natürlich eine bestimmte Lesart dieser berühmten spinozistischen Formel Deus sive natura, also Gott ist gleich Natur, natürlich so etwas wie eine atheistische Lesart nahe läge. Hegel ganz gefinkelt schlägt vor, Spinozas Position weder als atheistisch noch in einem quasi religiösen Sinn als pantheistisch zu bezeichnen, sondern als akosmistisch. Akosmistisch, das heißt also, Spinoza geht nicht davon aus, dass es einen Kosmos gibt, der von einem Gott geschaffen wurde, also dieses Problem der Immanenz verbirgt Hegel unter dieser Diktion, sondern dass Kosmos, Natur, Geist und Gott tatsächlich Ausdruck dieser einen Substanz sind. Also gerade diese Trennung von Schöpfung und Schöpfer von Spinoza nicht gemacht wird. Ja. Hegel versucht dazu zu zeigen, dass das nicht unbedingt atheistisch heißt, sondern dass das ein bestimmter, philosophisch hochreflektierter Gottesbegriff ist, der darin zum Ausdruck kommt. Politisch brisant ist das deshalb, weil man Hegel genau denselben Vorwurf zu seiner Zeit gemacht hat, nämlich auch einen abstrakten Gottesbegriff zu haben, der eigentlich in die Nähe des Atheismus gestellt werden könnte. Dann wendet sich Hegel bei dieser Deutung von Spinoza sehr, sehr ausführlich einen Satz zu, den Spinoza in einem seiner zahlreichen Briefwechsel, wo er einem Freund versucht hat, seine philosophische Methode und seine philosophische Begrifflichkeit zu erklären, verwendet hat. Und der natürlich, gerade weil Hegel so viel Wert legt auf die Interpretation dieses Satzes, klar macht, dass es Hegels eigenes Interesse ist, hier weiterzuarbeiten. Spinoza kommt bei der Erklärung seiner Methode und was es überhaupt heißt, philosophisch zu denken, zu dem Satz, oder sozusagen als ein Bestimmungsprinzip des Denkens heißt es hier, omnis determinatio est negatio. Jede Bestimmung ist eine Negation. Das heißt, das resultiert natürlich auch Spinozas Metaphysik. Wenn Sie sich erinnern, sind ja die konkreten Dinge und Gegenstände der Welt, wie wir sie wahrnehmen, einerseits als Modi der Substanz aufzufassen, auf der anderen Seite sind das alles endliche Gegenstände. Ein endlicher Gegenstand zu sein, heißt ja nicht nur in einem bestimmten Sinn sterblich zu sein, sondern ein endlicher Gegenstand zu sein, heißt begrenzt zu sein. Auch wenn wir es nicht gerne hören, wir sind, so wie wir uns hier vorfinden, in der Tat in keiner Einheit mit dem Universum, ja, oder mit der Substanz, sondern wir sind deutlich sozusagen davon abgrenzbare Wesen. Wir haben einen Körper und der Körper ist definiert dadurch, dass er begrenzt ist. Und wenn ich einen Körper bestimmen will, dann heißt das immer, immer auf seine Grenze verweisen. Und wenn ich auf eine Grenze verweise, heißt es immer, ob uns das passt oder nicht passt. Und das trifft jede Bestimmung, das trifft jede Definition, heißt das immer auch zu sagen, was etwas nicht ist. Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen. Worauf Spinoza aufmerksam machen wollte, ja, durch diese präzise Formulierung, jede Bestimmung ist eine Negation, omnis determinatio est negatio, das ist, dass es letztlich keine wirklich affirmativen, also positiven Bestimmungen gibt, keine positiven Definitionen gibt, sondern dass sich die Schärfe und die Präzision einer Definition immer in ihrer abgrenzenden Potenz entfaltet. Das heißt also, wir können das jetzt an verschiedenen Gegenständen durchspielen. Ja? Natürlich kann man jetzt sehr lange, ich mache es bei einem harmlos,
Ja, man könnte auch weniger harmlose Gegenstände nehmen, was weiß ich, Mann oder Frau oder Mensch oder Tier oder Österreicher oder was auch immer. Ich mag es harmlos. Ich nehme Buch. Ja, Buch ist politisch-moralisch nicht negativ konnotiert, auch nicht problematisch. Nicht? Und jetzt kann man lange, aber es steht zur Diskussion. Nicht? Also Sie wissen, es gibt Bücher, es gibt E-Books, es gibt digitale Welten, die das Buch auflösen, ablösen, was auch immer werden. Das heißt, es ist einerseits harmlos, auf der anderen Seite eine gute Gelegenheit, sowas zu demonstrieren. Denn natürlich kann man jetzt versuchen, inhaltlich zu bestimmen, positiv, was Buch ist. Ja? Man kann eine platonische Wesensschau versuchen zu betreiben, wo liegt das Wesen des Buches, was macht ein Buch aus. Ja? Ist das jetzt nur eine Informationsansammlung, ist das nur eine Ansammlung von Daten, muss es eine bestimmte Gestalt haben, muss es auch eine sinnliche Gestalt haben, wie auch immer. Wir können uns sofort in endlose Debatten darüber verstricken, ob zum Beispiel eben etwas, was wir als Buch kennen, wenn es nur eine reine digitale Datei ist, oder wenn es jemand, ich meine, es ist ja nicht so, dass es nur Bücher im traditionellen Sinn früher als Speichermedien gab, es gab ja auch Zeiten, wo Menschen ganze Bücher auswendig konnten. Ja? Ist dann dessen Kopf ein Buch? Ja? Es enthält ja den ganzen Text. Das ist ja völlig klar. Homer wurde früher auswendig gelernt. Ja? Wenn ich sage, es kommt nicht auf die Form des Buches drauf an, sondern auf den Inhalt, auf den Text, ja, und ich sage also, die Ilias als digitale Datei ist natürlich ein Buch, dann ist der Kopf, der diese Datei beinhaltet, also wer die Ilias auswendig rezitieren kann, und das konnten früher viele, natürlich auch ein Buch. Sie merken sofort, das ist ein Blödsinn. Ja, ich kann nicht einen Kopf mit Buch sagen, denn ein Kopf ist kein Buch und ein Buch ist kein Kopf. Kein. Da haben wir schon die Negation. Kein. Ja? Das heißt, das Entscheidende ist nicht, was ist ein Buch, sondern das Entscheidende ist, was ist kein Buch. Und wenn ich weiß, was ist kein Buch, kann ich über das Buch was sagen. Ja? Das heißt, ich muss immer die negative Bestimmung heranziehen, um gleichsam in der Positivität überhaupt etwas erreichen zu können. Und in dieser Abgrenzung, und das ist sozusagen das Entscheidende ist ja nicht, auch bei all diesen Definitions- und Identitätsdebatten, ja, ist ja nicht das Entscheidende, wer oder was ist etwas, sondern was ist es nicht. Ja, und ab wann ist man etwas oder ab wann ist man etwas nicht. Für Hegel war diese Bestimmung des Spinoza natürlich deshalb interessant, weil er selber, wie ich dann versuchen werde zu zeigen, der Negation, der Verneinung, im Fortschritt des begrifflichen Denkens und im Prozess der Erkenntnis eine alles entscheidende Rolle zumaß, in einem weit über diese, sozusagen dieses Verfahren, das Spinoza hier anspielt, hinaus, in einer weit darüber hinausgehenden Weise. Aber das Entscheidende ist, dass sozusagen in reiner Positivität, ohne dass es eine Bestimmung der durch Negation gäbe, könnte ich nur etwas über die Substanz an sich aussagen. Ja? Und über die kann ich nichts aussagen, weil sie sich sozusagen meinem begrifflichen Fassungsvermögen letztlich entzieht. Sobald ich dann sozusagen über diese Modi der Substanz, über die konkreten Erscheinungen, über die Körper und auch über die Gedanken etwas sage und etwas bestimmen will, muss ich akzeptieren, dass jede Bestimmung tatsächlich eine Negation ist, eine Bestimmung der Endlichkeit ist, eine Bestimmung der Grenze ist und eine Bestimmung dessen ist, was etwas nicht ist. Deshalb kann ja auch Spinoza, und darauf verweist auch Hegel, sagen, ich erinnere daran, dass Körper nur durch Körper begrenzt werden können. Das heißt also, diese Negation legt tatsächlich nicht nur Grenzen fest, sondern diese Negation legt auch fest, was etwas in einem derart absoluten Sinne nicht ist, dass es das ganz andere ist. Der Geist ist sozusagen in der Art und Weise getrennt. Der Körper ist allerdings auch nur verstehbar als diese ausgedehnte Substanz, dass ich sage, oder dass ich sagen kann, sie ist gerade nicht Geist. Ja, das ist die Negation des Körpers, bestimmt auf der anderen Seite den Geist, und der Geist umgekehrt ist deshalb Geist, weil er nicht Körper ist, also keine räumliche Ausdehnung hat. Das ist sozusagen der Punkt, auf den Hegel verweist, dass gerade
die Erkenntnis des Besonderen, die gerade die Erkenntnis des Einzelnen, gerade die Erkenntnis der Individualität, gerade das Prinzip, wie Hegel es in der Spinoza-Vorlesung formuliert, der Subjektivität und der Persönlichkeit, ja, untrennbar gebunden ist an diese Idee der Begrenzung und an diese Idee der bestimmten Negation. Ja, wo etwas also dadurch bestimmt wird, dass ich auch angebe und angeben muss, was es nicht ist. Das ist das eine. Das zweite, wo Hegel an Spinoza anknüpft, und das verweist schon sehr, sehr tief in das hegelische Denken selber, er sagte in dieser Vorlesung aus Spinoza, die spinozistische Idee von der Substanz, also sozusagen als einheitliches Prinzip, wie wir es am Beginn der Spinoza-Vorlesung, wie ich versucht habe, Ihnen das vorzuführen, diese spinozistische Idee der Substanz ist als wahrhaft und als gut begründet anzugehen. Ja? Also er akzeptiert im Wesentlichen diese Vorgangsweise von Spinoza. Die absolute Substanz, sagte Hegel weiter, ist das Wahre. Es ist richtig. Die absolute Substanz ist das Wahre. Also dieses Modell Deus ist gleich Natura. Aber, setzt Hegel hinzu, sie ist nicht das ganze Wahre. Und das ist schon einmal eine typische hegelianische Formulierung. Ja? Das Wahre, aber nicht das ganze Wahre. Es fehlt etwas an dieser spinozistischen Bestimmung der Substanz. Und was fehlt? Sie muss, die Substanz, nämlich, wenn es tatsächlich das ganze Wahre wäre, als in sich tätig lebendig gedacht werden, erst dadurch kann sie wahrhaft als Geist bestimmt werden. Ob diese Kritik Hegels an Spinoza oder diese Weiterführung von Spinoza jetzt tatsächlich triftig ist wirklich einer korrekten Spinoza-Lektüre entspricht, braucht es hier nicht zu interessieren. Interessant ist, dass Spinoza, was Hegel tatsächlich einerseits akzeptiert, den spinozistischen Substanzbegriff, aber auf der anderen Seite diesen Substanzbegriff vorwirft, er ist eigentlich statisch. Ja? Es ist statisch, weil diese Natura Naturans, die diese Substanz ausmacht, aus der Perspektive Hegels als nicht dynamisch genug gedacht wird. Sie bringt zwar hervor, aber sie bringt gleichsam in einer ungesetzmäßigen Form hervor. Es ist sozusagen für ihn aus der Perspektive Hegels eine erstarrte Substanz, die er hier Spinoza unterstellt. Denn dieser Substanz fehlt, damit sie wirklich wahr wird, etwas, was für Hegel dann ganz entscheidend wird. Durch das, was ich über die Geschichte der Philosophie vorhin kurz sagte, ist das schon angedeutet, nämlich es fehlt ihr etwas, so etwas wie tatsächlich ein Modell einer aus Notwendigkeit geschehenden geschichtlichen Entwicklung. Ja, das kennt Spinoza nicht. Ja. Die Substanz bringt zwar hervor, aber das Hervorgebrachte, so könnte man sagen, ist alles in gewisser Weise gleichwertig. Ja. Es gibt sozusagen darin keinen Entwicklungsgedanken. Während Hegel geht davon aus, dass Lebendigsein, Lebendigkeit, lebendige Hervorbringung tatsächlich so etwas wie eine Entwicklung mit sich bringen muss. Und Entwicklung bedeutet Historizität. Dass das, was danach kommt, etwas anderes ist und mehr ist, als das, was davor war. Also das ganze Denken, das moderne Denken vom historischen Fortschritt, so könnte man sagen, ist überhaupt nur philosophisch reflektierbar und philosophisch begreifbar aufgrund dieser hegelischen Annahme, dass es so etwas wie eine Wahrheit gibt, die sich erst in der Zeit entfalten muss. Während bei Spinoza ist alles schon da, von allen Anfang. Ja? Die Substanz ist bei Spinoza das Wahre, sie ist nur sozusagen mit erscheint nur in verschiedenen Attributen, die sich wiederum zu verschiedenen Erscheinungsweisen, zu Modi materialisieren kann. Aber das ist selbst sozusagen keine Dynamik im Sinne einer zeitlichen Entfaltung, die dahinter liegt. Ja. Seine Philosophie, sagte Hegel von Spinoza, ist nur starre Substanz, noch nicht
Geist, weil Geist für Hegel tatsächlich so etwas wie lebendige Entfaltung im Sinne eines Fortschritts letztlich darstellt, im Denken und in der Wirklichkeit. Ja? Hegel teilt auf der einen Seite diese Bestimmung von Spinoza, dass Denken und Wirklichkeit praktisch nur zwei Seiten ein und desselben Prozesses sind, aber diesen Prozess will Hegel tatsächlich in einer intensiven Art und Weise dynamisieren, also wirklich dynamisieren. Was das in der Tat bedeutet, werden wir dann noch hören. Zur Ethik Spinozas, auch das ist ganz witzig, Hegel hält sich sehr, sehr lange bei dem Substanzbegriff auf, bei der Frage, was bedeutet Deus, also Gott, bei Spinoza, wie funktioniert sozusagen das Begreifen dieser Substanz. Das zentrale Stück von Spinozas Ethik, nämlich die Affektenlehre, handelt Hegel mit zwei Sätzen ab. Ja? Dann kommt Spinoza auf den Menschen zu sprechen und dessen Affekte, Lust, Leid, Trauer und der Lebenstrieb und das ist es dann. Trotzdem sagt Hegel, Spinozas Ethik ist die erhabenste Moralphilosophie, die je geschrieben wurde. Und zwar, warum? Weil er dann wiederum allergrößten Wert legt auf das, was ich in der vergangenen Vorlesung versucht habe zu zeigen, nämlich dass Spinoza, obwohl er in der Tat von dieser Notwendigkeit ausgeht, der unser Handeln unterliegt, weil wir eben von unseren Effekten bestimmt sind, trotzdem ein Freiheitspotenzial erkennt oder ein Freiheitspotenzial annimmt, das tatsächlich rein in der Erkenntnismöglichkeit unserer eigenen Affektgebundenheit besteht. Also das, was Hegel dann so griffig in die Formulierung bringen wird, dass Freiheit in nichts anderem besteht, als in der Einsicht in die Notwendigkeit. Ja? Einsicht in die Notwendigkeit ist Freiheit. Ja? Es ist einfach was anderes. Es ist was anderes, ob ich blind etwas tue, von dem ich bestimmt werde und nicht weiß, von was ich bestimmt werde, oder ob ich Einsicht in diese Notwendigkeit habe. Spinoza, ich habe das letzte Mal versucht, das zu zeigen, ging ja davon aus, auch wenn das vielleicht systematisch nicht ganz sauber ist bei ihm, ging er davon aus, dass diese Einsicht tatsächlich auch reale Freiheitspotenziale bedeutet, denn ein begriffener Affekt, ja, ein verstandener Affekt, ein Affekt, über dessen Mechanik, über dessen Ursachen ich mir im Klaren bin, für ihn eine weniger bestimmende Wirkung auf mein Handeln hat, als ein nicht begriffener Affekt. Ja? Affekte, von denen ich klare Vorstellungen, klare Ideen habe, so Spinoza, bestimmen mich weniger als Affekte, von denen ich nur verworrene Ideen habe. Das ändert nicht sozusagen an den an sich bindenden Charakter dieser Affekte, aber ich kann sie abschwächen, ich kann durch Einsicht sozusagen zu einer größeren Souveränität meiner eigenen Affektgebundenheit gelangen und letztlich ist sozusagen der Inbegriff oder die höchste Einsicht, nach der man nach Spinoza kommen kann, natürlich die Einsicht tatsächlich in die Funktionsweise dieses Kosmos, dieser Substanz schlechthin, also in die Einsicht jenes, sagen wir es jetzt, göttlichen oder natürlichen Prinzips, das alles durchwaltet. Und das gleichzeitig sozusagen uns die größte Freiheit ergibt. Und das war jetzt genau der Punkt, weshalb Hegel sagen konnte, Spinozas Ethik ist die erhabenste Moralphilosophie, weil sie einerseits sich keine Illusionen machen will über die Naturhaftigkeit und Affektgebundenheit des Menschen und weil sie auf der anderen Seite Freiheit trotzdem denkt und ermöglichen will, allerdings, und das ist das, was Hegel fasziniert hat, Freiheit als Resultat von Erkenntnis. Also Freiheit ist genau dort und das Freiheit, sozusagen der Freiheitszuwachs ist dort am größten, wo die Erkenntnis am genauesten ist, wo die Erkenntnis am vollkommensten ist, wo die Erkenntnis letztlich selber zur philosophischen Wahrheit vordringt und imstande ist, sozusagen die Art und Weise unseres Seins zu begreifen. Dort ist die Freiheit am größten. Ja? Das heißt also, das ist natürlich ein Modell, das dann die Freiheit letztlich wieder zurückbindet an unsere Geistigkeit. Und Geist war ja der Begriff, also könnte man sagen, mit dem Hegel sich sein ganzes Leben lang herumgeschlagen hat.
Das heißt, nur um zu zeigen, wie jetzt diese Verbindungslinien zwischen Spinoza und Hegel auf einer inhaltlichen Art und Weise funktionieren. Sie werden, wenn ich jetzt versuche, ein bisschen was über Hegel und seine Philosophie Ihnen zu sagen, werden Sie auch sehen, noch genauer, wo hier Parallelen, Verbindungen, aber dann natürlich auch ganz entscheidende Differenzen zu sehen sind. Ich mache es jetzt wie Hegel selber in seinen Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie zuerst einige kurze biografische Anmerkungen, damit Sie auch die Person und das Zeitkolorit zu wenigstens mit einigen wenigen Strichen skizziert bekommen und dann einige Überlegungen zu Hegels Philosophie, vor allem unter den Perspektiven, die uns auch schon an Spinoza interessiert haben, also auf der einen Seite seine Metaphysik, seine Geistphilosophie und auf der anderen Seite seine politische Philosophie, das heißt, wie sich dann diese Idee der Freiheit, die auch bei Hegel bestimmend ist, dann tatsächlich in Konzeptionen von Verfasstheit von Gesellschaften, von Politik dann niederschlagen wird. Hegel, so könnte man sagen, war ein deutscher Philosoph mit Migrationshintergrund. Das verbindet ihn vielleicht auch mit Spinoza, denn seine Vorfahren stammten aus Österreich, was man nicht mehr weiß, aus Kärnten. Kärnten, lachen Sie nicht so, Kärnten war zur Zeit der Reformation fast vollständig protestantisch geworden und wurde dann zu Zeiten der Gegenreformation mehr oder weniger gewaltsam wieder katholisiert und für die Protestanten in Kärnten gab es praktisch nur drei Möglichkeiten, entweder wieder zu konvertieren, also zum Katholizismus zurückzukehren, oder sich in unwegsame Gebirgstäler zu flüchten und zu hoffen, dass sie dort nicht entdeckt. Und es gibt in der Tat einige Täler in Kärnten, die also seit dem 17. Jahrhundert wirklich durchaus protestantisch sind, was bis heute dazu führt, dass der Protestantenanteil in Kärnten höher ist als durchschnittlich in österreichischen Bundesländern. Diese Täler tragen dann so seltsame Namen wie innere und äußere Einöde. Du weißt also, da kommt niemand hin, ja? Auch kein Gegenreformator. Oder man musste emigrieren. Und Hegels Vorfahren haben den dritten Weg gewählt, sie sind ausgewandert und sind ins protestantische Schwabenland gezogen, wo Hegel dann 1770 als Sohn eines Beamten zur Welt kam, das Glück hatte, eine gute humanistische Ausbildung zu genießen, also ist zuerst in eine Schule, bürgerliche Schule, in ein Gymnasium gegangen und bekam dann ein Stipendium für, man könnte fast sagen, die Eliteschule dieser Zeit, die protestantische Eliteschule dieser Zeit, das berühmte Tübinger Stift, eine Internatsschule mit relativ rigiden, wenn man so sagen kann, Verhältnissen und Vorschriften, aber mit dem Vorteil, dass dort wirklich gute Lehrer unterrichteten und man den noch angenehmeren Vorteil hatte, neben sich mindestens so begabte Schüler sitzen zu haben, wie man selber war, wobei man gleich sagen muss, Hegel galt in seiner Schulzeit, also als Schüler, nicht als sonderlich begabt. Ja? Er galt in der Tat eher als, ja, heute würde man sagen, altklug. Ja? Altklug, nicht wirklich durch seinen brillanten Geist auffällig, eher schwerfällig, ja? Hat eher lange gebraucht, um offensichtlich etwas zu begreifen, was andere Mitschüler ganz, ganz schnell begriffen haben. Und was schon Zeitgenossen bemerken, gibt es ja irrsinnig viele Anekdoten über Hegel und seine Zeit im Tübinger Stift, was seine Zeitgenossen schon bemerken, schon als Schüler. Ja, also ich meine, Sie kennen jetzt diese üblen Dinge wie Komasaufen und solche Sachen, aber Hegel sagte mal schon nach, dass er als Schüler dem Alkohol in einem über alle Maßen nicht mehr verträglichen Sinne zugesprochen haben soll. Und es gibt sozusagen den Brief eines seiner Mitschüler, wo er über Hegel schreibt, also wenn er so weiter trinkt, wird er sich das bisschen Verstand, was er hat, auf und aus dem Kopf saufen. Zeitlebens blieb Hegels übrigens dem Alkohol treu, muss man auch sagen. Also Alkohol und Philosophie schließen einander nicht immer aus. Interessant allerdings, und das hat jetzt nicht nur biografisch-anekdotische Folgen, sondern tatsächlich für die deutsche Geistesgeschichte gravierendste Folgen gehabt, ist, dass der Zufall es wollte, dass Hegel eine Stube teilte mit zwei anderen Schülern des Tübinger Stiftes, die nicht nur ihn selbst beeinflusst haben und die vielleicht er beeinflusst hat, sondern die alle, jeder auf seine Art und Weise, sozusagen zu ganz zentralen Größen und Parametern des intellektuellen Deutschland werden sollten. Nämlich einer seiner Stubengenossen war der junge Schelling, zwei Jahre jünger und ein wahres Wunderkind. Also Schelling wurde zu seiner Zeit wirklich als philosophisches Wunderkind gehandelt, hat es auch schon sehr früh sehr weit gebracht, galt als brillanter Kopf. Und der dritte im Bunde war der ebenfalls hochbegabte, aber eher literarisch interessierte, später berühmte Dichter Friedrich Hölderlin gewesen. Wie Sie wissen, vielleicht der größte Lyriker oder einer der größten Lyriker und Dichter deutscher Sprache, der dann das bedauerliche Schicksal hatte, wie Sie wissen, relativ jung geistig zu erkranken und 40 Jahre seines Lebens in sogenannter geistiger Umnachtung zuzubringen, in Tübingen, in einem Turmzimmer, das ihm ein befreundeter Zimmermann zur Verfügung stellte, und also sozusagen dieser geistig umnachtete Hölderlin, der dann auch fast sozusagen zu einem Heiligen hochstilisiert wurde, vor allem von den romantischen Dichtern, hatte auch ganz zentral das Bild des wahnsinnigen oder halbwahnsinnigen Dichters geprägt. Und bis heute gibt es eine rege auch internationale Diskussion über die Frage, wie wahnsinnig war Hölderlin wirklich. Es gab einen französischen Germanisten, der mal die riskante These aufgestellt hat, Hölderlin war überhaupt nicht wahnsinnig, sondern er hat den Wahnsinn nur simuliert, weil er sozusagen in dieser Welt sich nicht mehr zurechtfinden wollte, sich zurückgezogen hat, ganz bewusst zurückgezogen hat, weil alle seine Ideale, alle seine Vorstellungen, auch seine politischen Vorstellungen gescheitert waren und sich deshalb sozusagen in diesem Wahnsinn, oder vermeintlichen Wahnsinn geflüchtet hat. Andere diagnostizieren eindeutige Zeichen der einen oder anderen Geisteskrankheit je nach Stand der Forschung. Tatsache ist allerdings sozusagen, dass diese in unserem Denkkontext ja oft enge Verwandtschaft zwischen Genie und Wahnsinn ganz wesentlich von dieser Figur Friedrich Hölderlins, des alten Friedrich Hölderlin, bestimmt war. Er ist besucht worden von jungen Dichtern und einer von ihnen, Wilhelm Weiblinger, dem wir den ersten wirklich umfassenden Bericht über Hölderlin und auch die Symptome, die er dort gezeigt hat, verdanken und der so zentral ist für die Hölderlin-Forschung. Dieser leider selbst vergessene Dichter Wilhelm Weiblinger besucht Hölderlin in seinem Turm und schreibt am nächsten Tag in sein Tagebuch: Ich kann nicht anders, ich muss einen Roman über einen wahnsinnigen Dichter schreiben. Er war vollkommen fasziniert und ergriffen davon. Wie auch immer, das war später. Wir sind jetzt sozusagen in den späten 80er Jahren des 18. Jahrhunderts. Hölderlin, Hegel und Schelling sind junge Leute. Sie leben in einem Stift, in einem Internat mit rigiden Vorschriften. Und gleichzeitig ist es die Zeit der Französischen Revolution. Das darf man nicht vergessen. Europa erfährt natürlich von diesen Ereignissen in Paris 1789, erfährt von diesen Diskussionen, auch von den Handlungen. Es kommt natürlich auch zu, heute würde man sagen, Solidaritätskundgebungen. Diese drei jungen Männer sind mutig genug, im Hof des Tübinger Stiftes einen Freiheitsbaum aufzupflanzen. Das natürlich sofort, was natürlich sofort sanktioniert worden ist, aber es war sozusagen wieder Keim einer Revolte, der vor allem natürlich diese Tendenz hatte, dass er sich intensivst mit diesen Ideen der Aufklärung, der Französischen Revolution, dem neuen Freiheitspathos, der Frage der Reorganisation der Gesellschaft, der Abschüttelung von feudalen Herrschaftsformen beschäftigt haben, versucht haben, das auch philosophisch zu reflektieren. Es existiert aus dieser Zeit ein ganz seltsames Dokument, das erst im 20. Jahrhundert entdeckt worden ist. Man hat es das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus genannt, ein etwas irreführender Titel. Ein Dokument, von dem man nicht genau weiß, wer es wirklich geschrieben hat. Die Handschrift ist die von Hegel. Anzunehmen ist, dass die das vielleicht zu dritt in einem, wie auch immer, durch Alkohol illuminierten Zustand angefertigt haben. Nachdem die Autorschaft nicht ganz klar ist, finden Sie diesen Text in den Werkausgaben sowohl von Hölderlin als auch von Schelling als auch von Hegel. Und in diesem sogenannten ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus skizzieren diese drei jungen Herren tatsächlich eine fundamentale Revolte, im politischen Sinne und eine fundamentale Revolte im geistigen Sinne. Sie dekretieren, und das ist eher wahrscheinlich nicht der junge Hegel gewesen, der dafür schon damals zu wenig enthusiastisch und entflammbar war, das klingt schon sehr nach Hölderlin, sie dekretieren, dass sozusagen das schlechte Erbe der Aufklärung, nämlich eine nackte Rationalität, die nicht imstande ist, die Herzen der Menschen zu erfassen, ja, ein Thema bis heute, muss man sagen, dass sie ergänzt werden muss oder überboten werden muss durch eine Strategie, in der Rationalität und Emotion, in der Wissenschaft und Poesie eine neue Einheit bilden soll. Und sie träumten davon, zu arbeiten an einer neuen Mythologie, wie sie es nannten, nicht die althergebrachte Mythologie der vergangenen Völker und Kulturen, der vergangenen Religion, sondern eine neu geschaffene, auf poetischen Geist, eine neu geschaffene Mythologie. Die Poesie sollte wieder Lehrerin der Menschheit werden, heißt es in diesem Fragment gebliebenen Text. Und diese Poesie sollte alles vereinen, Herz und Verstand, Emotion und Rationalität, Wissenschaft und Kunst. Das ist eine große Synthese darstellen, die alle Elemente des Menschen, alle seine Sinne, seinen Verstand genauso wie seine Gefühle imstande sein sollte anzusprechen. Das heißt also, eine Revolutionierung der Denkungsart, so könnte man sagen, wurde hier vorgeschlagen. Der Text atmet wirklich diesen Enthusiasmus, zu dem nur junge Leute fähig sind. Das ist wirklich herrlich. Und das Zweite, wogegen sie sich wandten, und auch das ist sozusagen aus dem Zeitgeist natürlich durchaus klar und verstehbar, das Zweite, wogegen sie sich wandten, das war eine Form von politischer Herrschaft, die die Freiheit des Einzelnen also sozusagen nicht zuließ. Egal in welcher Gestalt diese Herrschaft auftauchte. Und in diesem Fragment finden sich diese Sätze, die man könnte auch sagen, das waren die Initialzündungssätze für den modernen Anarchismus, finden sich die Sätze, ein Staat, jeder Staat, ist gezwungen, die Menschen nur als Teilchen eines Räderwerks zu behandeln. Rein unter dem Gesichtspunkt der Funktionalität. Ja? Und dann heißt es hier, aber das soll der Staat nicht tun. Deshalb muss er aufhören. Das ist das erste Mal, dass generell das Ende des Staates und damit das Ende jeder Herrschaftsform gefordert wird und anstelle sozusagen dessen tatsächlich die Freiheit des Einzelnen postuliert wird, eine Freiheit, die sozusagen gleichzeitig eine Freiheit der Emotionen und eine Freiheit des Geistes sein sollte. Wie gesagt, ein kruder Text im Grunde, deswegen Systemprogramm ist ein bisschen zu hochgegriffener Titel, sehr von diesem romantischen Freiheitspathos getragen, sehr von dieser romantischen Idee der Kunstreligion, die ja später dann ausgeführt werden sollte, getragen und trotzdem ein entscheidendes Dokument für das Denken all dieser drei jungen Männer. Hegels Entwicklung selber ist allerdings von diesem freiheitsromantischen Konzept der Identität von Kunst und Wissenschaft und der Postulierung einer individuellen Freiheit bei gleichzeitiger Absage an jede staatliche, institutionalisierte Herrschaftsform, Hegel selber hat in seinem Denken von diesem Konzept relativ schnell entfernt. Hat sich ganz auf die Philosophie geworfen, hat dann auch versucht, eine philosophische Karriere, eine wissenschaftliche Karriere zu machen, die den jungen Schelling problemlos gebückt war, der schon sehr jung, mit 23 Jahren Professor wurde. Hegel wurde nicht mit 23 Jahren Professor, ganz im Gegenteil. Er hat keine dementsprechende Anstellung gefunden, musste sein Leben wie viele damalige Intellektuelle, man muss sich das so vorstellen, das Milieu, aus dem Hegel kam, hat ihn eigentlich, und die Interessen, die er hatte, ja, haben ihn eigentlich nur zwei reale Berufsperspektiven ermöglicht, also real, wenn man halt nicht, so wie Schelling das Glück hatte,
in jungen Jahren Professor zu werden. Zwei reale Berufsperspektiven: auf der einen Seite konnte er entweder Pfarrer werden, sie waren ja alle ausgebildete Theologen am Tübinger Stift, das wollte er nicht, ja. Oder, das war die andere Alternative, die sehr viele, übrigens auch sein Freund Hölderlin, in Angriff nehmen mussten, nämlich der Job des Hauslehrers. Ja. Das war der Standardberuf des deutschen Intellektuellen, der Pfarrer werden wollte, er wurde Hauslehrer. Was natürlich prekär ist, denn sehr oft waren die überhaupt nicht geeignet für diesen Job. Auf der anderen Seite, nämlich pädagogisch, didaktisch geeignet, auf der anderen Seite eröffnet ihnen das natürlich zahlreiche Möglichkeiten, einerseits ihr Wissen anzubringen und andererseits neben dieser Tätigkeit dann selber noch weiter zu arbeiten oder sich, so wie es Hölderlin passiert war, in die Gattin des Arbeitgebers zu verlieben. Auch das kam natürlich vor. Und dieser unglückseligen Liebe verdanken wir wahrscheinlich die schönsten Liebesgedichte oder Bilder, die je geschrieben worden sind. Also man soll sozusagen auch diese Produktivkraft unzulänglicher Jobverhältnisse, also das Prekariat, modern gesagt, hat auch seine guten Seiten, wenn man es kreativ wendet. Denn es waren prekäre Arbeitsverhältnisse, unter denen die lebten und litten. Hegel trat eine Hauslehrerstelle bei einer Familie in der Schweiz an, hat diese Zeit produktiv genutzt, indem er selbst studiert hat und tagsüber halt diese Kinder unterrichtet hat. Dem verdanken wir übrigens auch eine der interessantesten Reiseberichte aus dieser Zeit. Legendär geworden, Hegels Briefe an seine Freunde, wie er die Schweiz wahrnimmt. Nämlich das, was wirklich interessant ist an der Schweiz bis heute, unter anderem, ja, die Schweiz hat viele interessante Aspekte, aber unter anderem sind natürlich die Alpen, ja, die dort ja so schön sind wie nirgendwo. Und das ist ganz interessant, Hegels Zeit war die Zeit, die zum ersten Mal intensiv Landschaft, und vor allem die Alpenlandschaft, als ästhetisches Phänomen entdeckte. Vorher waren die Alpen nur eine Barriere auf dem Weg nach Italien, ja, die man irgendwie überwinden musste und meistens nur unter großen Beschwerlichkeiten überwinden musste. Ja. Jetzt werden die Alpen tatsächlich entdeckt und das zeigt ein paradigmatisches verändertes Verhältnis des Europäers zur Natur. Also alles das, was wir heute bis zum Tourismus hinein von Naturvorstellungen produzieren, ja, Schönheit der Natur, Bewahrenswert, das Bewahrenswerte an der Natur, das Unberührte, das Natur, das Majestätische, das Erhabene, was Kant schon thematisiert hatte, das schien inkarniert in den Schweizer Alpen. Ja. 4000er mit riesigen Gletschern, damals noch wesentlich ausgedehnter als heute, und Hegel überquert diese Berge oder wird diese Berge ansichtig und schreibt an seine Freunde, er versteht überhaupt nicht, ja, wie man von diesen Gebirgsmassen fasziniert sein kann. Ja. Er kann diese Schönheit nicht nachvollziehen, denn, so seine berühmte Formulierung, von den Alpen lässt sich nichts anderes sagen, als sie sind. Ja. Als sie sind, ja. Das verweist natürlich schon auf Hegels spätere ästhetische Konzeption. Wenn Sie die Vorlesung des vergangenen Semesters mit mir gehört haben, wissen Sie es. Hegel hat der Natur nämlich keine eigenständige Schönheitsqualität zugesprochen, sondern das, was wir an der Natur für schön erachten, ist nichts anderes als Reflex unseres Geistes in der Natur, nicht die Natur an sich. Die Natur an sich ist, wie sie ist. Weder schön noch hässlich. Ja. Und ein aufgetürmter Granitblock 4000 Meter hoch ist eigentlich genauso schön oder hässlich wie ein 20 Zentimeter hoher Erdhaufen. Ja. Das ist Natur. Beides ist Natur. Zufällig ist das eine so und das andere so. Aber ich will jetzt nicht in Details mich verlieren. Hegels weitere Laufbahnen sind dann in der Tat keine kontinuierliche wissenschaftliche Laufbahn, sondern eine unterbrochene. Er wird auch durch die Hilfe des jüngeren Schelling, der es schon zu einigen Einfluss und Ruhm gebracht hatte, dann doch ein außerordentlicher Professor in Jena, ganz, ganz schlecht bezahlt. Es ist aber die Zeit, die für ihn auch geistig dann wirklich die erste produktive Zeit war, die Zeit, in der er sein erstes und bis heute, könnte man sagen, entscheidendes philosophisches Hauptwerk, sozusagen, umwobene Phänomenologie des Geistes schreibt. Hegel hat selber an der Legende natürlich mitgewirkt, wie dieses Werk entstanden ist. Er will es nämlich zeitgleich geschrieben oder fertiggestellt haben, als gerade die Schlacht von Jena und Auerstedt tobte. und Napoleon das preußische Heer besiegte und der siegreiche Napoleon, damals schon Kaiser der Franzosen, in Jena einritt und Hegel wie viele am Straßenrand stand und Napoleon wohl zugejubelt, nicht nur zugejubelt haben, deutsche Intellektuelle waren alle von Napoleon fasziniert. Übrigens ein interessantes Kapitel, sondern er hat, wie er dann schrieb, tatsächlich in Napoleon die Weltseele vorbeireiten sehen. Also es war für ihn die Inkarnation jenes Weltgeistes, der eine zentrale Kategorie für Hegels Philosophie wurde. Als er dann nach Hause kam, in seine Wohnung wieder, musste er bemerken, dass marodierende Soldaten seine Wohnung geplündert hatten und alle seine Papiere in eine furchtbare Unordnung gebracht hatten. Böse Zungen sagen, er hat dann nicht mehr zustande gebracht, das Familiengeist so zu ordnen, wie es gedacht war. Und so liest sich es auch. Aber das ist wirklich nur ein böses Gerücht. Weil er so schlecht bezahlt war, hat Hegel dann, was ganz interessant ist, eine Stelle als Gymnasiallehrer angenommen in Heidelberg. Er wurde auch in Nürnberg. Er wurde auch Rektor dieses Gymnasiums und hat selbst, was hochinteressant ist, Philosophie unterrichtet. Ja? Und sozusagen die Unterlagen für seinen Philosophieunterricht sind erhalten. Und er hat also wirklich beinhart seine eigene Philosophie, sein eigenes System in einer etwas komprimierten und abgespeckten Form seinen Schülern zugemutet. Also heute sind das Texte, die man vielleicht im Dissertantenseminar liest. Ja? Damals war das für 15-Jährige gedacht. Man könnte auch da jetzt anfangen zu resonieren, wie schaut der Fortschritt im Bildungswesen wirklich aus. Ne? Aber das will ich mir ersparen. Interessant ist es natürlich, dass Hegel aber, weil er immer reflektierter Denker war, sich auch als einer der ersten philosophisch Gedanken gemacht hat über das, was wir heute Didaktik des Philosophieunterrichts nennen würden. Das heißt also, wie muss ein Philosophieunterricht beschaffen sein, damit man tatsächlich die Idee von Philosophie jungen Menschen nahebringen kann. Er hat mehrere als Rektor Jubiläumsreden, Rektoratsreden, Absolventenreden gehalten und hat in diesen Reden sozusagen tatsächlich nicht nur pathetisch über die Zukunft der Bildung schwadroniert, wie das heute üblich ist, sondern hat wirklich versucht, auf den Punkt zu bringen, was sozusagen methodisch notwendig ist, um etwa junge Menschen in die Welt des Geistes einzuführen. Ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis aus einer dieser Reden, die wirklich wunderschön ist, weil sie gleichzeitig auf einen systematischen Gesichtspunkt des hegelischen Denkens aufmerksam macht, der uns bis heute zu schaffen macht. Ja? Er sagt nämlich, um einem jungen Menschen einen Begriff von Philosophie geben zu können, ja, ist die allererste Voraussetzung diejenige, man muss alles tun, damit den jungen Menschen Hören und Sehen vergeht. Hören und Sehen vergeht. Warum? Ist eigentlich klar. Also und das ist wirklich, normalerweise sagt man heute, also wir müssen junge Menschen dort abholen, wo sie gerade sind. Ja, das ist das Prinzip unserer Didaktik. Wir müssen anschaulich sein, damit sie nicht von Abstraktionen überfordert werden. Ja? Wir müssen mit vielen Medien arbeiten, um alle Sinnesorgane anzusprechen. Man spricht, dahinter kommt die PowerPoint-Präsentation, aus dem Lautsprecher schallt die entsprechende junge Menschen ansprechende Musik. Vielleicht lässt man dann auch nur eine Duftwolke über das Klassenzimmer. Nicht mit allen Sinnen soll der junge Mensch den Stoff auffassen und dann selbstständig weiterverarbeiten. Hegel behauptete, das Gegenteil ist wahr. Aus zwei Gründen. Man kann nur denken, wenn man sich gerade nicht abgelenkt fühlt durch seine anderen Sinnesorgane. Ja? Sehen und Hören, also das ist natürlich für ihn ein Synonym für überhaupt sinnliche Wahrnehmung. Sinnliche Wahrnehmung führt nicht zum Denken, sondern hindert am Denken. Ja? Also muss man das für Menschen sozusagen ausbreiten. Ja, sie sollen nicht abgelenkt werden durch ihre Sinnesempfindungen. Sie müssen lernen, sich rein im Denken auf etwas zu konzentrieren. Um überhaupt einmal zu erfahren, was Denken ist. Ja, in Philosophie geht es ja um Denken, um nichts anderes. Um das zu erfahren, muss sie sozusagen die sinnlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten restringieren, muss sie einschränken. Nicht? Ein hegelisches Klassenzimmer ist eines, in dem es nichts gibt, was die Sinne ansprechen könnte. Keine Bilder, keine Tafeln, keine Projektionen, schon gar keine Videos. Ja? Das hindert ja alles, wie Sie wissen, schwerst am Denken. Das zweite ist ebenfalls ein systematischer Grund,
warum Hören und Sehen vergehen muss. Und das führt schon sehr tief in Hegels eigene Konzeption von Philosophie, nämlich, es ist das Abstrakte, den abstrakten Begriff zu erfassen, einfacher, viel einfacher als den mühsamen Weg von der konkreten Erfahrung zur Abstraktion zu gehen. Warum? Das erscheint auf den ersten Blick unplausibel. Ja? Also Hegel hat etwa vorgeschlagen, also wenn man junge Menschen philosophiert und man kommt jetzt mit diesem zentralen Begriff der Philosophie, nehmen wir Wahrheit, nehmen wir Geschichte, nehmen wir Freiheit, nehmen wir das Gute, dann ist es besser, ganz abstrakt bei diesen Begriffen anzusetzen und nicht, wie es natürlich heute üblich ist, von unmittelbaren konkreten Erfahrungen. Ja? Also wenn man heute zum Beispiel Ethikunterricht macht, geht man nicht rein und sagt, also Begriff der Gerechtigkeit. Ja? Wir analysieren den Begriff der Gerechtigkeit mit Hilfe von Texten, was weiß ich, von Aristoteles oder von Kant oder von Rawls. Und dann diskutieren wir den Begriff der Gerechtigkeit. Ja? Denn heute geht man so vor und sagt, also wo in eurem Lebenskontext hast du dich schon ungerecht behandelt gefühlt? Ja? Dann zeigt natürlich jeder auf und sagt ja. Und da hat man sozusagen 7 Formen von Ungerechtigkeitserlebnissen und da kann man mühsam anfangen, aus diesen 7 Erfahrungswelten so etwas wie zu einem Begriff der Gerechtigkeit oder zum Problem des Begriffs der Gerechtigkeit zu kommen. Hegel sagt, das ist erstens mühsam, ja, und zweitens sozusagen verwirrend. Denn es ist ja sofort klar, dass wenn ich an der unmittelbaren Erfahrung ansetze, der erste Eindruck, der entsteht, ist der der Verwirrung, der Vielfalt, ja. Aus der ich sozusagen im ersten Moment zu keinem klaren Begriff komme. Das heißt, das vernebelt das Denken. Ja? Und ich sage das jetzt nur so en passant. Das vernebelt das Denken und wir reagieren in unserer modernen Philosophie-Didaktik natürlich genau darauf, dass wir diesen Nebel gar nicht erst versuchen zu lichten, sondern wenn wir jetzt 7 negative oder 7 Ungerechtigkeitserfahrungen berichtet bekommen aus der Schulklasse, sagen wir zu jeder, ja, das ist sehr interessant. Ja? Und das ist wirklich gut, dass du dich traust, das zu sagen. Und das ist ganz wichtig, dass du das sagst. Ja? Also völlig 7 unterschiedliche Erfahrungen, die alle gleichberechtigt jetzt nebeneinander stehen, vom Lehrer, von der Lehrperson natürlich affirmiert werden müssen. Man kann ja Schüler nicht sagen, aber das ist aber keine Ungerechtigkeit erfahren. Wenn er so erfährt, erfährt das so. Ja? Und dann müsste man ganz mühsam aus diesen unterschiedlichsten Erfahrungswelten dann tatsächlich zu einer begrifflichen Durchdringung kommen. Und das würde dann wahrscheinlich nicht nur den Rahmen des Unterrichts, sondern auch die Zeit, die zur Verfügung steht, sprengen. Hegels Ansatz war eigentlich ein pragmatischer. Ja? Er sagt also, über einen Begriff, über den schon 2000 Jahre lang nachgedacht wurde, da werde ich nicht doch wieder bei Null beginnen, sondern setze ich einmal da an, was von diesem Begriff tatsächlich schon an Reflexionsarbeit drinnen steckt und was relativ leicht aufgenommen werden kann und wovon dann weitergedacht werden kann. Und dann kann ich zurückgehen zu einem eigenen Erfahrungen. Ja? Das wäre natürlich ganz interessant, sich zuerst an einen philosophischen Gerechtigkeitsbegriff abzuarbeiten und dann die Schüler zu fragen, hast du dich jetzt gemäß an diesem Begriff schon mal ungerecht behandelt gefühlt? Ja? Das ist ganz ein anderer Vorgang, wie Sie merken. Natürlich kann ich den umgekehrten Weg gehen, von der Konkretion zur Abstraktion. Ja? Aber es gibt einen berühmten Text von Hegel, wo man nicht weiß, wie ironisch ist er eigentlich gedacht worden, den er in so einer damaligen Zeitgeist-Zeitschrift veröffentlicht hat. Eine Zeitschrift, die Untertitel hieß Zeitschrift, ich glaube, es war Zeitschrift für Morgenblatt für gebildete Stände. Ja. So etwas gibt es ja heute auch, so, nicht? Also Qualitätsmedien heißt das heute. Ja. Er hat einen Text veröffentlicht mit dem interessanten Titel Wer denkt abstrakt? Dann stellt sich die Frage, wer denkt eigentlich wirklich abstrakt? Ist es der Wissenschaftler, ist es der Philosoph, dem man das ja nahe sagt, dass er abstrakt denkt, oder ist es womöglich gar der einfache Mensch in seiner alltäglichen Lebensumwelt, der abstrakt denkt. Und Hegel nimmt natürlich, ist natürlich bis zu einem gewissen Grad ein ironisches Spiel mit Begriffen. Aber es zeigt sich dann auch seine Methode. Hegel nimmt natürlich den Begriff des Abstrakten ernst. Abstrakt heißt abstrahieren, heißt absehen von. Absehen von etwas. Ja? In einem abstrakten Begriff, so denken wir normalerweise, sehen wir von allen möglichen Dingen ab und konzentrieren uns auf das Wesentliche. Hegel findet einige interessante Beispiele,
behauptet nämlich gleich am Anfang dieses Textes, das stimmt nicht, das Vorurteil, das Philosophen abstrakt denken, ist überhaupt nicht wahr. Es ist umgekehrt der Fall, der einfache Mensch denkt abstrakt. Ja? Warum? Weil er seine Welt immer nur nach einer konkreten Erfahrung beurteilt und von allem anderen absieht. Ja? Er sieht immer nur das eine. Ja? Er sieht immer nur einen Aspekt. Und er ist nicht imstande, weil jede konkrete Erfahrung natürlich relativ einfach ist, weil unsere Perzeptionsfähigkeiten ja auch beschränkt sind. Er ist nicht imstande und kann das auch gar nicht in dieser einen Situation sozusagen das Umfeld zu durchdenken oder mit zu berücksichtigen. Hegel bringt dieses berühmte Beispiel eines Verbrechers, der zum Schafott geführt wird. Ja? Sie brauchen es nicht so dramatisch, damals hat man halt noch hingerichtet, Sie können das ersetzen auch durch andere Formen von öffentlicher Justiz. Ja? Denn nichts anderes war es, oder Justizfälle in der Öffentlichkeit verhandelt worden sind. Der Verbrecher wird zum Schafott geführt, die Hinrichtung war öffentlich. Was sieht das gemeine Volk? Schreibt Hegel, also das Gemeine ist nicht im Sinne von hinterfotzig, sondern von einfach. Was sieht das einfache Volk? Genau das, was die Medien auch berichtet haben, es sieht nur den Verbrecher, es sieht nur den Mörder, ja? Es sieht nur sozusagen einen Menschen, der einer bestimmten Tat bezichtigt wird, für diese Tat jetzt hingerichtet wird, und das ist es, was gesehen wird, das ist, was akklamiert wird, das ist es, was mit Neugier und Voyeurismus beobachtet wird. Es wird nicht darüber hinaus gesehen, so Hegel damals, ja, dass dieser Mörder nicht nur Mörder ist, sondern auch Mensch ist. Es wird nicht nur, es wird nicht darüber hinaus gesehen, dass sozusagen in diesem Menschsein eine Geschichte verborgen ist, die zu dieser Tat geführt hat. Ja. Alles das wird nicht gesehen, sondern es wird nur abstrahiert, es wird nur reduziert, also Abstraktion im Sinne von Reduktion, es wird nur reduziert auf ein Ereignis, einen Aspekt, eine Eigenschaft, eine Tat, und die bestimmt das Bild, das man von diesem Menschen hat. Das ist abstrakt denken. Konkret denken, so Hegel, das ist das, was der Philosoph macht. Nämlich sich gerade nicht durch diesen sinnlichen Augenschein verführen lassen, sich nicht dadurch verführen lassen, wie der Blick durch Medien oder sonst was nur auf einen reduzierten Aspekt gelenkt wird, sondern konkret denken hieß jetzt gerade diesen Menschen in der Fülle seiner Geschichte und in der Fülle seiner Erscheinungen zu erfassen. Und jetzt kommt das sozusagen das Interessante daran, dieses Erfassen geht nur über jenen Prozess, den wir wiederum natürlich bis zu einem gewissen Grad abstrakt nennen können, nämlich über jenen Prozess, der versucht, sozusagen die Wahrheit eines Menschen, die Wahrheit seiner Existenz, die Wahrheit seiner Tat, aus dem gesamten Komplex seiner individuellen und sozialen Geschichte zu begreifen. Ja? Und das heißt, da muss ich so viel Informationen, so viel Daten nicht nur verarbeiten, sondern auch in einen sinnstiftenden Zusammenhang bringen, dass da unglaubliche Denkleistung und Erfahrungsleistung notwendig ist, die im reinen Wahrnehmungsprozess nicht vorhanden ist. Ja? Also dass Hegel zu diesem interessanten Point kommen konnte, wirklich konkret denkt die abstrakteste Philosophie, während der glaubt, er ist ganz konkret, unmittelbar an der Wirklichkeit, hochabstrakt denkt, weil er nur einen höchst reduzierten, durch seine Sinnesorgane schon vorgegebenen, reduzierten Aspekt der Wirklichkeit nur erfassen kann. Das ist eine zentrale Bestimmung. Denken Sie daran, wenn wir dann versuchen werden, einige weitere Gedankengänge Hegels zu erfahren. Denken Sie daran, sozusagen, dass Denken für ihn nie hieß, in dieser dürren Art und Weise zu abstrahieren, sondern Denken war eben immer die Anstrengung, sozusagen die Wirklichkeit geistig tatsächlich in ihrer Fülle zu durchdringen und nicht nur in der Art und Weise wahrzunehmen, wie unsere Sinnesorgane sie wahrnehmen können, was notwendigerweise reduziert, was notwendigerweise abstrakt ist. Und nur so als poetische Reminiszenz schreibt ein Hegel in diesem Text, wer denkt abstrakt, nachdem er es so geschildert hat, also wie man hier also nur den Mörder sieht und verurteilt und nicht den Menschen, zitiert als Gegenbeispiel ebenfalls eine einfache Frau, die nach dieser Hinrichtung von diesem Mörder, der Binder geheißen hat, er dürfte auf einen konkreten Fall bezogen haben, die Äußerung getan haben soll, wie schön scheint doch Gottes Sonne auch auf Binders Haupt. Ja? Um zu demonstrieren, er ist nicht nur Mörder, er war auch Mensch. Ja? Und das zeigt schon viel auch vom Geist dieser Zeit und sozusagen auch unser ganzes Verhältnis, natürlich auch im strafrechtlichen Sinne zur Kriminalität, ist ja eines, das nicht zuletzt auch aus diesem Denken durchaus mit, nicht ausschließlich, aber durchaus mitgespeist wurde. Hegels erstes Buch, Die Phänomenologie des Geistes, hat einen Ruhm begründet, der ihm dann tatsächlich eine große, da letztlich doch große akademische Laufbahn auch beschert hat. Nach seinem Gymnasialjahr in Nürnberg wird er kurzzeitig Professor in Heidelberg und wird dann, das ist sozusagen der Höhepunkt der wissenschaftlichen akademischen Ehre, die man erreichen konnte damals, wird dann an die Berliner Universität berufen, jene Humboldtsche Gründungsuniversität, der dieser Typusuniversität ihren Namen verdankt und wo Preußen den Anspruch hatte, also wirklich die wesentlichsten Gelehrten ihrer Zeit an dieser Universität zu versammeln. Hegel hat dort sehr schnell eine unglaublich auch universitätspolitisch dominante Rolle gespielt. Also er war dann der Starphilosoph, obwohl schwer verständlich, das kann man sich heute kaum noch vorstellen, hat er unglaubliche Studentenmengen angezogen und nicht nur Studenten, die dort waren, also damals kann man noch nach dem Frauen zum Studium nur in Ausnahmefällen zugelassen waren, also wirklich noch mit Fug und Recht die männliche Form verwenden. Er hat auch Vorlesungen gehalten, die von allgemeinem Interesse offensichtlich gewesen waren. Das heißt, es gehörte zum guten Ton, einer besseren Gesellschaft in Hegels Vorlesungen zu gehen. Also die Universität war noch nicht abgeschottet durch Eingangsprüfungen und Barrieren, also wie heute, sondern Vorlesungen waren tatsächlich öffentliche Ereignisse. Ja, waren öffentliche Ereignisse. Und so hat sich Hegels Denken sozusagen auch weit über den akademischen Bereich hinaus ausbreiten können. Er hatte natürlich auch, wie immer, wenn es solche Karrieren gibt, genügend Feinde. Und einer seiner prominentesten Feinde war der selber dann nicht ganz unbekannte Philosoph Arthur Schopenhauer, der in jungen Jahren ebenfalls nach Berlin kam, sich habilitierte und versuchte mit Hegel zu konkurrieren und wütend feststellen musste, mein Gott, er war sicher auch unglaublich begabt und hat sicher verständlicher gesprochen als Hegel und hatte in dieser jugendlichen Hybris seine Vorlesungen zur selben Zeit angesetzt wie Hegel und saß vor leeren Bänken. Und das hat ihn zu einigen wüsten Polemiken gegen Hegel und Hegels Philosophie gebracht und Schopenhauer war Zeit seines Lebens als ein erbitterter Feind Hegels gewesen und seine Kritik hat natürlich auch bestimmte wesentliche Aspekte doch erfasst. Auf der anderen Seite hat Hegel einen unglaublichen Einfluss auf das intellektuelle Leben Berlins in dieser Zeit und Preußens, Deutschlands in dieser Zeit gehabt und sozusagen die produktivsten Auseinandersetzungen und Überlegungen Hegels oder einige der produktivsten stammen samt und sonders aus seinen Vorlesungen. Man muss sich klar sein, dass Hegel in der Tat nur einen relativ kleinen Teil seines Denkens tatsächlich selber schriftlich formuliert hat. Der größte Teil, also seine Philosophie der Geschichte, seine Geschichte der Philosophie, seine Religionsphilosophie, seine Ästhetik, seine Rechtsphilosophie, also das, was auch wirksam wurde, war Resultat von Vorlesungen. Und in dieses Denken ein bisschen genauer einzuführen, wird meine Aufgabe der nächsten Vorlesungen sein. Danke.